Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Wir grüßen alle auf das Herzlichste willkommen, die hier anwesend sind und Gäste sind bei uns, und grüßen auch die, die sich online geschaltet haben, um das Wort des Herrn zu hören, das, was für uns heute wichtig und lebensnotwendig ist. Der Herr möge uns reichlich segnen, überall, wo sich seine Kinder versammelt haben, um sein Wort zu hören und anzunehmen. Zunächst möchte ich Folgendes zu sagen. Wir haben schon kostbare Lieder als Sänger gesungen, und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann heißt es hier, ihr müsst neu geboren sein. Und das ist wichtig. Und dann nicht irgendwie, sondern wirklich durch seinen Geist neu geboren. Dass wir in dem Wasserbad des Wortes gebadet sind und durch sein Blut gereinigt und geheiligt sind. Denn da ist unser Schutz und Schild. In dem Schatten seines Kreuzes ist mein Heil. So haben wir es gesungen. Und so, denke ich, ist es auch in uns lebendig, dass wir es verinnerlicht haben, dass wir daran festhalten. Es sind Grüße abzugeben von den verschiedensten Leuten. Andreas hat es gestern Abend schon gesagt. Man kann die Einzelnen alle nicht erwähnen. Doch sie sind, und das Zeugnis habe ich des Öfteren schon gehört, wo immer man mal mit jemandem spricht, telefonisch, sie sind so auferbaut von dem, was sie zu hören bekommen, und das ist so aktuell wie nie zuvor. Und das, denke ich, können wir alle bestätigen und sagen, ja, es ist wirklich so. Denn, ja, die Predigten sind vor 40 Jahren gepredigt worden. Ich habe sie auch mitbekommen, aber ich höre sie heute mit neuem Verlangen. Und es ist immer wieder neu, es ist sein Wort, denn sein Wort wird nicht alt. Wir wollen gemeinsam zwei Lieder singen, und zwar fangen wir an mit 29. O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Lied 29.
Mit Freuden erfüllst du das Lasst uns als zweites Lied, Lied 21, anstimmen. Lied 21, Fels des Heils geöffnet mir. In Wahrheit, der Fels des Heils ist unser Herr Jesus Christus und wir dürfen bei ihm Zuflucht finden. In diesem Felsen ist Schatten, in einem anderen Lied heißt es, dieser Felsen hat alles. Alles, was wir zum Leben notwendig haben. Es ist so kostbar, hier zu sehen, mitzusingen und zu wissen, ja, ich war einer, dem es so erging, wie hier beschrieben. Da ich denn nichts bringen kann, was können wir bringen? Das Einzige, was wir bringen können, uns selbst auf seinen Altar zu legen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe nicht mehr. Und das, was wir nötig haben, das bekommen wir von ihm täglich aufs Neue. Im Schatten des Felsens, da ist es gar traut, brennt heiß in der Wüste die Glut. O ewige Liebe, in deinem Gezelt, wie ruht da die Seele so gut? Wie ruht da die Seele so gut? Also sind wir oder sollen wir von unseren eigenen Werken zur Ruhe gekommen sein und ihn wirken lassen. Natürlich haben auch wir etwas zu tun. Ja, aber nicht die eigenen Werke, sondern das, was er schon, was für uns schon bereitet ist, das dürfen wir auch tun. Und er bringt uns auch wirklich dahin, dass wir nicht mehr auf uns schauen oder auf andere schauen, sondern auf ihn, unseren Herrn, Retter und Erlöser. Wir sind unter seinem Blut, wir sind geschützt, wie Israel geschützt war, als sie das Blut an die Pfosten der Tür und die Oberschwelle gestrichen haben. Der Würgeengel musste vorbeigehen. Und wir sind unter dem göttlichen Blut, unter seinem Schutz. Ja, der Feind, der brüllt wie ein Löwe. Und manchmal erschrecken wir auch. Dafür sind wir Menschen. Aber eins ist doch sicher. An unsere Seelen kommt er nicht heran, weil wir unter seinem Schutz sind. Da heißt es hier im Psalm 91, Psalm 91, wer da wohnt im Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen weilt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er ist's, der mich rettet aus des Voglers Schlinge vor der unheilvollen Pest. Mit seinen Fittichen deckt er mich und unter seinen Flügeln bin ich geborgen. Schild und Panzer ist seine Treue. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage dahinfliegt, noch vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags wütet. Ob 1000 dir zur Seite fallen, 10.000 zu deiner Rechten, an dich kommt's nicht heran. Nein, lediglich mit eigenen Augen wirst du's schauen und zusehen, wie den Frevlern vergolten wird. Ja, du, o Herr, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. Kein Übel wird dir begegnen, kein Unheilsschlag deinen Zelten nahen. Denn seine Engel wird er für dich entbieten, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Armen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein. Über Löwen und Ottern wirst du schreiten, wirst junge Löwen und Schlangen zertreten. Weil er fest an mir hängt, will ich ihn retten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich stehe ihm bei in der Not, will frei ihn machen und geehrt. Mit langem Leben will ich ihn sättigen und lasse ihn schauen, mein Heil. Ich möchte Vers 14 noch einmal wiederholen. Weil er fest an mir hängt, will ich ihn retten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Zu wem oder über wen spricht hier der Psalmist? Er spricht über dich und über mich. Und diese Aussage kommt nicht von uns und auch nicht von dem Psalmisten, der den Psalm geschrieben hat, sondern wirklich gewirkt durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, weil wir fest an unserem Herrn hangen. Rettet er uns, behütet uns und bewahrt uns. Und wir dürfen durch Offenbarung seinen Namen kennen und auch seinen Namen anrufen. Und das wollen wir auch jetzt tun. Lasst uns dazu aufstehen, zu einem gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, Dank sei dir für deine Treue und Gnade, auch für diese Morgenstunde, schon für die kostbaren Inhalte der Lieder, die wir gehört und gesungen haben. Du bist unser Retter, bist unser Befreier. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir unter deinem Schutz stehen. Kein Mensch konnte uns retten, nur du alleine. Du bist gekommen und hast uns erlöst, hast uns befreit, hast unsere Sünden vergeben. Wir sind frei. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in dieser Gewissheit auch heute Morgen zu dir kommen dürfen. Auch mit allem, was uns bewegt, ob Fürbitten da sind, wer immer etwas auf dem Herzen hat. Du kennst es, Herr, und ich bitte dich, dass du es erhörst und hilfst. Ich sage dir Dank dafür und preise deinen heiligen Namen. Segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Lass dein Wort in reichlicher Maße an uns ergehen und dass wir es mit willigem Herzen aufnehmen. Ich sage dir Dank und preise deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen.
Lob und Dank sei unserem Gott auch für heute, diesen wunderbaren Tag der Gnade, der uns zuteil geworden ist. Wir oder uns ist die Gelegenheit oder wird immer wieder die Gelegenheit gegeben, dass wir zusammenkommen können, beieinander sein können, das Wort hören, das Wort der Gnade. So möge Gott uns Gnade schenken, dass wir das, was wir gesungen haben, in Wahrheit erleben. Denn der Herr ist heute bemüht, uns aufzufordern, auszugehen, alles zu verlassen, das, was wir vielleicht überkommen haben von unseren Vätern. Ich sage nicht das, was uns die Wahrheit durch unsere Väter gebracht hat, sondern das, was vielleicht durch Traditionen oder auch andere Dinge von den Vätern überlassen worden ist, wollen wir ausgehen. Wir wollen es hinter uns lassen und wollen zu denen alleine aufschauen, der in Wahrheit in der Lage ist, uns aufzurichten, uns dorthin zu bringen, dass wir uns nicht mehr umschauen, wie wir eben gesungen haben, wie es Lots Weib tat, sondern wir wollen unser Gesicht und unsere Blicke nur zu ihm, den allein wahren und wahrhaftigen Gott, wenden, und er wird uns auch durchführen. Ich glaube, es sagen zu dürfen, gestern Abend haben wir eine kostbare Stunde gehabt. Alle, die hier waren, haben es miterlebt. Und ich glaube, jede Stunde, in der wir zusammen sind, sie wird uns immer kostbarer, immer teurer, immer wertvoller. Wir wissen nicht, wie lange noch uns diese Gnade und Gelegenheit gegeben wird, aber eins wissen wir, dass wir das Vorrecht haben oder das Vorrecht ist uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, gegeben worden, mit ihm einzugehen. Nicht auf nichtige Dinge oder, wenn ich es mal so sagen darf, auf Schwärmereien uns verlassen, sondern wir möchten, wie wir ja gestern Abend gehört haben, das reine und alleinige Wort haben und uns danach ausrichten lassen. So möge Gott uns Gnade schenken, auch heute Morgen, ehe wir nun beten, zu unserem Herrn und Heiland, zu unserem Erlöser, der uns befreit, erkauft hat, möchte ich ein Wort lesen aus Hebräer Kapitel 10, von Vers 19. Hier spricht Paulus zu seinen Zeitgenossen: Heute redet dasselbe Wort oder derselbe Geist, der durch Paulus geredet hat zu uns, zu dir und zu mir. Er spricht hier und sagt, Hebräer 10 von Vers 19, da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen, das ist der neue lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch eingeweiht hat. Und da wir einen großen Hohepriester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns mit aufrichtigen Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen von bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat, und lasst uns auch aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anzuregen, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig ermuntern, und zwar umso mehr, als ihr den Tag der Wiederkunft Jesu schon nahen seht. Bis hierhin dieses Wort der Gnade, das uns dazu aufruft. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen oder jedes Mal, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, Wenn wir die Bibel aufschlagen, so finden wir immer wieder ein trostes Wort, ein Wort der Gnade, ein Wort der Aufrichtung und ein Wort der Zurechtweisung. Und hier spricht Apostel Paulus, wie ich schon sagte, zu seinen Zeitgenossen. Heute spricht derselbe Geist zu uns. Und er ruft uns auf und sagt, da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen. Haben wir, hast du, hab ich diese freudige Zuversicht von ihm empfangen? Oder wie steht es mit uns? Möge Gott uns Gnade schenken. Und dann sagt er, das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch eingeweiht oder erschlossen hat. Und wir wissen, wir haben keine andere Möglichkeit, in das ewige Leben oder das ewige Leben zu empfangen. Wir haben keine andere Möglichkeit, im Buch des Lammes geschrieben zu sein, das vor Grundlegung der Welt geschrieben worden ist, da unsere Namen hineingeschrieben worden sind, wie nur durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihm allein, der durch sein Fleisch uns den Weg hat frei gemacht und erschlossen, so wollen wir auch hineindringen, wollen wir hineingehen in ihm und in ihm geborgen sein. Und dann sagt er, und da wir einen großen Hohepriester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns mit aufrichtigem Herzen und mit voller Glaubensgewissheit hinzutreten, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen von bösen Gewissen befreit und unser Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Und dann ruft er uns auf und sagt, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat, und er wird sie auch erfüllen. Vielleicht sagen wir, oder vielleicht sagt die Welt um uns her, siehe da, sie laufen und laufen, sie gehen und gehen, sie hören und hören, ihnen wird immer wieder gepredigt und nichts geschieht. Aber wir wissen, das, was uns gesagt worden ist durch das Wort, oder das, was der Geist Gottes zu uns redet durch das Wort, es wird in Erfüllung gehen. Amen. Es wird auf sich nicht warten lassen. Ja. Vielleicht in den Augen der Menschen lässt es auf sich warten, aber Zeit und Stunde steht bevor und der Herr wird alles das, was er verheißen hat, so lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn er trügt nicht, sondern sein Wort ist es oder er hat es durch sein Wort ausgesprochen, so wird er uns auch dorthin führen und hindurchführen. Hier ruft uns noch Apostel Paulus auf und muntert uns auf und sagt, dass wir da festhalten sollen. Und dann sagt er, und lasst uns auch aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig zur Liebe und zum guten Werken anzuregen, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig ermuntern, und zwar umso mehr, als ihr den Tag der Wiederkunft Jesu schon nahen seht. Das ist eine Aufforderung. Das ist etwas, was mir und uns allen zu Herzen gehen sollte, um nicht als Gewohnheit, wie hier es zu gebrauchen, Apostel Paulus an die Hebräer schreibt, es wurde ihnen zur Gewohnheit, die Gemeinschaften oder die Versammlungen zu versäumen. Etwas wurde mehr ihnen kostbarer und teurer, aber nicht so sollte es bei uns sein. Nicht so, so sollte es bei dir und bei mir sein, sondern dass wir, umso mehr wir hier aufruft, wir sehen, dass der Tag der Wiederkunft Jesu herbei naht, dass wir umso enger zusammengeschlossen werden, denn wir wissen, er wird die holen, die auf ihn warten. Er wird zu denen kommen, die sehnsüchtig darauf warten, die seine Erscheinung lieb haben, wie wir es am Mittwoch gehört haben hier. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir, je länger, je lieber wir seine Erscheinung haben möchten und ihm, unseren Herrn, lasst uns nun aufstehen und gemeinsam ihn anbeten und danken. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Treue. Herr, auch für diese Morgenstunde und für dein Wort, das du uns gibst, jeden Tag aufs Neue. Herr im Himmel, du weißt, wir sind es nicht würdig, o Gott, auch nicht imstande, dir den gebührenden Dank darzubringen. Aber Herr im Himmel, du hast nichts anderes, Herr, dir erwählt als Menschen, die du selbst geschaffen hast, Herr, als Menschen, die du erlöst hast auf den Tag deiner Wiederkunft, Herr, die dich preisen und ehren sollen, o Gott, so nimm es an. Lob, Preis, Ehre, Ruhm und Anbetung von uns, Herr, den Elendesten und den Geringsten, Herr, unter deinem Volk, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir durch dir, Herr Jesus, durch dein Blut, durch dein Sterben, durch dein Leiden, Herr, durch dein Leib hindurch in das Heiligtum hineindringen können, o Gott. Preis sei dir, dass du uns den Weg frei gemacht hast, o Herr. So segne uns heute Morgen hier und schenke dein Wort zum Preise deines Namens. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Friede sei mit euch. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, der über unser Verständnis hinausgeht, den wir gar nicht mehr begreifen können, aber erleben können, haben können, besitzen dürfen. Das ist der große Unterschied. Der Friede Gottes ist genauso ewig wie seine Gnade und seine Liebe, von Umständen unabhängig, aus Gnaden. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden tragen wir mit uns, den verbreiten wir, wo immer wir sind. Wie der Herr damals sagte, wenn ihr in ein Haus eintretet, so sprecht, Friede sei mit diesem Hause. Amen. Wenn wir Kinder des Friedens sind, dann geht das nicht anders. Dann werden die Worte, die wir aussprechen, durch die Taten, die uns folgen, bestätigt werden. Wenn jemand nur mit dem Munde sagt, ich habe Frieden, aber es in der Tat nicht so ist, dann wird's offenbar werden. Unsere Taten sprechen lauter, als unsere Worte es je vermögen. Und in dem Fall haben wir nicht unseren Worten zu glauben, sondern dem, was durch unsere Taten offenbar wird. Und so wird Gott uns auf dem Wege des Friedens leiten, durch seinen Heiligen Geist. Auch dann, wenn Dinge über unser Verständnis hinausgehen, bleiben wir in Gott geborgen. Und sein Friede bleibt uns unter allen Umständen erhalten. Wir sind dankbar für das schon gehörte Wort. Ja, für jedes Wort sind wir jedes Mal neu dankbar. Aber nehmen wir auch immer zu Herzen, was wir hören. Gehen wir darauf ein? Haben wir die innere Zustimmung dazu? Vertiefen wir uns in dem, was gesagt wird? Und stimmt es dann auch in unserem Leben damit überein? Ich habe tatsächlich, und das ist kein kritischer Ausspruch, sondern eine traurige Feststellung, Menschen getroffen,
Die sagten zur Versammlung, nein, wozu denn? Ich habe die Bibel, ich habe die Predigten, das genügt mir. Ich habe zu Hause wesentlich mehr, als wenn ich zum Gottesdienst gehe. Wisst ihr, wer diese Leute sind? Sie übertreten Gottes Wort absichtlich. Sie stellen sich über Gottes Wort. Sie können sich nicht unterordnen und meinen, Gott zu dienen. Sie dienen Gott nicht, glaubt es mir. Hier steht es doch geschrieben, dass wir die Versammlungen nicht versäumen sollen. Und das umso mehr, wenn wir die Wiederkunft Christi herannahen sehen. Ist das Wort nicht an uns gerichtet in dieser Zeit, wo wir die Wiederkunft des Herrn doch jeden Augenblick erwarten können? Welch ein Geist, das frage ich jetzt ohne Bosheit in meinem Herzen. Welch ein Geist ist es, der Menschen leitet, die gegen Gottes Wort handeln, frage ich euch. Hier lässt der Geist Gottes uns sagen, was wir tun sollen. Wenn nun jemand bewusst gegen das Wort handelt, unter welch einem Geist steht er dann? Er kann 1000 Ausreden suchen, sie werden ihn nicht rechtfertigen. Gottes Wort bleibt Gottes Wort und ist für alle verbindlich, die vor Gott bestehen möchten. Da gibt's keine Hintertür und keine Seitentür, keine Ausrede, da gibt's gar nichts. Gott hat gesprochen, wir haben uns darunter zu beugen. Ich will gar nicht, ich hatte es ja gar nicht vor. Es ist ja gelesen worden. Und wisst ihr, was im nächsten Vers gleich steht? Direkt im nächsten Vers. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erlangt haben, so bleibt uns fortan kein Opfer für die Sünden mehr übrig. Ein Mensch, der vorsätzlich Gottes Wort und Gottes Gebot übertritt, nachdem er die Wahrheit erkannt hat und genau weiß, was Gott sagte und forderte, ein solcher Mensch befindet sich auf einem ganz gefährlichen Wege. Dazu gehört dann auch das Wort aus Hebräer 6. Wir alle kennen es und wissen, was hier von Vers 1 geschrieben steht, nämlich, dass wir von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen und zur Vollkommenheit schreiten wollen. Das ist gut. Und dafür sind wir Gott dankbar. Aber damit ist auch eine Verantwortung verbunden. Es ist wunderbar, tiefer geführt zu werden in das Wort und in den Willen Gottes hinein, etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Aber höret, was denen, die von den Anfangsgründen der christlichen Lehre absehen und vorwärts schreiten zur Vollkommenheit, was dann geschrieben steht in Vers 4. Denn es ist unmöglich, solche, die einmal die Erleuchtung empfangen und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das köstliche Gotteswort und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben und dann doch abfallen, noch einmal zur Sinnesänderung zu erneuern. Ein ganz ernstes Wort. Was wird hier alles aufgeführt? Die Erleuchtung, die himmlische Gabe geschmeckt, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden, das köstliche Gotteswort und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet. 5 Dinge werden hier aufgezählt. Wenn diese 5 Dinge in unserem Leben zutreffen, dass wir derer teilhaftig geworden sind und dann trotzdem uns abwenden, dann gibt's kein Zurück. Dann gibt's kein Zurück. Und es geht um das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist heilig, genauso heilig, wie Gott ist. und stünde der Herr vor uns und würde eines dieser Worte sagen, wie würde es uns da durch Mark und Bein gehen? Es würde uns erschüttern. Es würde uns im tiefsten Inneren treffen. Genauso muss uns jedes Wort Gottes auch jetzt treffen. Ein Mensch, der sich über das Wort Gottes stellt, wird dazu neigen, andere zu beurteilen, ohne sich selbst der Beurteilung des Wortes Gottes zu stellen. Der Herr möge uns Gnade schenken, soweit es uns gelingt, durch seine Hilfe auf jedes Wort einzugehen, ein inniges Ja, eine Zustimmung zu dem zu haben, was er sagt. In dem Wort in Hebräer 10, direkt vorher, ist vom neuen Bund die Rede, dann von dem neuen und von dem lebendigen Weg. Nur Menschen, die neu geworden sind, können auf diesem neuen Wege gehen. Nur Menschen, die mit Christus zum göttlichen Leben durchgedrungen sind, können auf diesem lebendigen Wege gehen. Es ist ein neuer Weg, ein lebendiger Weg. Nur neue, lebendig gemachte Menschen können auf diesem Wege Gottes gehen. Und dann wird selbst ein Tor nicht irren und ein Schwacher nicht straucheln. Denn der Herr verleiht uns Kraft, dass alles, was er von uns fordert, durch die Kraft, die er uns schenkt, zur Erfüllung gelangen kann. Welch ein herrliches Wort und trotzdem wie ernst, wie tiefgehend sind doch die Worte der göttlichen Ermahnung, die wir uns zu Herzen nehmen müssen. Wohl dem, auf den diese fünf Dinge aus Hebräer 6 zutreffen, der die Erleuchtung empfangen, die himmlische Gabe geschmeckt, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden ist, das kostbare Gotteswort und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet hat und dann in Gott bleibt, im Worte bleibt, in der Gnade bleibt und dann von dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, geleitet wird, so dass wir, wie geschrieben steht, im Frieden geleitet werden durch den Heiligen Geist. Leitung des Geistes ist Leitung gemäß und in dem Worte Gottes. Lasst uns heute noch einige Bibelstellen lesen, die die Bedeutung des Wortes hervorheben. Wir beginnen mit Matthäus Kapitel 13, Matthäus 13 von Vers 18, Matthäus 13 von Vers 18. Ihr sollt also die Deutung des Gleichnisses vom Sämann zu hören bekommen. Bei jedem, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz gesät ist. Bei diesem ist der Same auf den Weg längs hin gefallen. Ich möchte hier nur einen Augenblick stehen bleiben und den Begriff Same hervorheben. Das Wort ist der Same. Wir haben von der ersten Predigt Bruder Branhams, die wir übersetzten, haben wir die Unterschrift gewählt: Das Wort Gottes ist der Originalsame. Jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Aber der Same muss in den richtigen Boden hineingesät werden, damit er befeuchtet, ja, damit er aufgehen und Frucht bringen kann. Aber das Wort Gottes ist der Same. Nichts anderes, das Wort Gottes. von Vers 20 steht, wo aber auf die felsigen Stellen gesät worden ist, das bedeutet einen solchen, der das Wort hört und es für einen Augenblick mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine feste Wurzel in sich, sondern ist ein Kind des Augenblicks. Wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen eintritt, wird er sogleich irre. Hier haben wir die zweite Kategorie, Menschen, die das Wort hören, aber keine Wurzel schlagen, nicht tief genug gegründet und gefestigt werden, sind hier als Kinder des Augenblicks bezeichnet. Aber Kinder Gottes sind doch nicht zeitlich begrenzte Kinder, sondern haben ewiges Leben empfangen und sollen damit durch die Gnade Gottes ewig leben. Aber es gibt auch solche, die sind Kinder des Augenblicks. Sie hören das Wort, schlagen aber keine Wurzeln, werden nicht tief genug gegründet, werden nicht gefestigt. Und schon, wenn die erste Prüfung kommt, wenn der erste Sturm daher weht, fallen sie um, weil sie nicht fest genug gegründet waren. Was nützt da der kostbarste Same, wenn er nicht die Frucht hervorbringen kann? In Vers 22 steht, wo sodann unter die Dornen gesät worden ist, das bedeutet einen Menschen, der das Wort wohl hört, bei dem aber die weltlichen Sorgen und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken, so dass es ohne Frucht bleibt. Wo aber auf den guten Boden gesät worden ist, das bedeutet einen solchen, der das Wort hört und auch versteht. Dieser bringt dann auch Frucht. Der eine trägt 100-fältig, der andere 60-fältig, der andere 30-fältig. Wir haben die ersten drei gesehen. Das Wort bleibt der Same, kann aber die göttliche Frucht, die Bestätigung, das Leben, alles, was dazu gehört, nicht hervorbringen, wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt und die Hindernisse im Wege stehen, wie Sorgen des Lebens und was dazu gehört, dadurch wird das Wort erstickt. Und ich meine, wenn wir heute unsere Hand aufs Herz legen und offen zugeben müssen, dass das Wort nicht die Frucht hervorgebracht hat, die wir und zumindest die Gott erwarten kann, dann haben wir hier irgendwo in der Auflistung der ersten drei Dinge unseren Zustand zu suchen und zu finden. Denn Gottes Wort kann nicht leer zurückkommen. Gottes Wort hat den Lebenskeim in sich. Wenn es in den Herzensboden hineingepflanzt wurde und sich nicht durch Dornen und Gestrüpp hindurch bewegen muss, sondern frei wachsen kann, keine Treibhauspflanze ist, sondern wirklich in der rauen Natur hervorkommt, dann wird's wachsen und gedeihen. Gott will solche Leute aus uns machen, in denen sein Wort göttlicher Same ist, wo jede Verheißung, jedes Wort der göttlichen Verheißung ein Same Gottes ist, den wir in uns aufnehmen und damit rechnen, dass er aufgeht, dass er Frucht bringt, ja, dass er sich verwirklichen kann. Denn jedes Wort, so haben wir es ja längst begriffen, das Gott ausgesprochen hat, kann nicht leer zu ihm zurückkehren. Es muss irgendwo gesät werden, es muss aufgehen, es muss Frucht bringen, es muss verwirklicht werden. Jedes Wort der göttlichen Verheißung, das auf unseren Herrn geschrieben stand, hat sich in ihm bestätigt, wurde in ihm Realität. Jedes Wort, das an die Gemeinde gerichtet wurde, muss in der Gemeinde göttliche Realität werden. Zuerst kommt die Aussaat und dann geht es auf und dann kommt die Frucht hervor. Möge der Zeitpunkt gekommen sein, in dem wir aus den ersten drei Stadien herausgenommen oder gar herausgerissen werden mit aller Macht und in diesen göttlichen Bereich hineingeführt, wo sich Gottes Wort und Gottes Geist frei entfalten können in deinem und in meinem Leben, wo das Wort nicht nur hier geschrieben steht und in unserem Munde geführt wird, sondern in unser Herz hineingepflanzt werden konnte, um dann die göttliche Frucht hervorzubringen, die uns verheißen wurde. Und ob der eine dann 100-fältig und der andere 60-fältig oder 30-fältig trägt, das soll uns schon gleich sein. Wichtig ist, dass doch göttliche Frucht durch das göttliche Wort hervorkommen kann aus Gnaden. Wir, die wir die Betonung auf das Wort Gottes in besonderer Weise legen, müssen dafür Sorge tragen, dass wir es nicht nur hören, sondern dass es tatsächlich in einem Herzen bewahrt und bewegt werden kann, indem es zur Entfaltung gelangen und Frucht tragen kann zur Ehre unseres Gottes. Was nützt sogar der schönste Baum, wenn er keine Frucht trägt? Dann kommt der Herr und sagt, haut ihn um. Aber er gibt die Verheißung in Johannes 15 und sagt, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die wird er reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringe. Wir haben in der Verkündigung unser Augenmerk so auf das Wort Gottes gerichtet. Das hat Gott so gefügt und keiner von uns. Es geht sicherlich nicht auf die Entscheidung eines Menschen zurück, sondern auf eine göttliche Entscheidung. Ich werde den Tag in meinem ganzen Leben nicht vergessen können. Ich habe vieles vergessen, vielleicht Dinge aus jüngster Zeit, die mir nicht mehr geläufig sind. Aber den Tag, an dem diese mächtige Stimme des Herrn sagte, ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen, den werde ich nicht vergessen. Das ist der Auftrag, das ist die Aufgabe, die Gott gestellt hat. Und dieser kann sich ein Mensch, der dazu bestimmt wurde, nicht entziehen. Und daher, weil die Aufgabe darin besteht, das Wort, nicht die Deutung, sondern das Wort zu verkündigen und als Originalsamen auszusäen, hat der Feind seine ganze Wut ausgelassen und alles daran gesetzt, um es unmöglich zu machen. Aber wir singen nicht nur, wir glauben, dass Jesus Sieger ist. Amen. Und wir glauben, dass Gott das letzte Wort spricht. Wir glauben, dass Gott aus den Toten wiedergeben kann. Wir glauben, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Wir können ja nicht anders. Das haben wir aus dem Worte Gottes längst erfahren. Und wir sind ja nach dem Wort im Hebräerbrief von einer Wolke von Zeugen umgeben, die Gottes Treue erlebt haben, die erfahren haben, was es bedeutet, Gottes Wort zu empfangen und zu erleben, es zu verkündigen und es bestätigt zu sehen. Und danach ist unser Verlangen ausgerichtet, nicht nur zu verkündigen, sondern es bestätigt zu sehen. Lasst uns aus dem Propheten Daniel, dem 9. Kapitel lesen. Daniel Kapitel 9. Es geht ja hauptsächlich darum, unseren Glauben an die Wahrhaftigkeit Gottes, an die Treue Gottes, an die Unverbrüchlichkeit seines Wortes in uns zu festigen, so dass die Zweifel nicht mehr ansetzen, geschweige an uns nagen können. Daniel Kapitel 9, Vers 2. Im ersten Jahre seiner Regierung richtete ich, Daniel, meine Aufmerksamkeit in den Heiligen Schriften auf die Zahl der Jahre in Betreff derer das Wort des Herrn einst an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich über den Trümmern Jerusalems eine Zeit von 70 Jahren hingehen sollte. Hier geht es hauptsächlich darum, dass dieser große Prophet und Mann Gottes Daniel, als 68 Jahre vorüber waren, hat er sein Augenmerk auf das Wort gerichtet, das Gott der Herr vor Zeiten durch den Mund Jeremias gesprochen hatte. Er las darin nach. Das ist das Kennzeichen eines wahren Propheten. Er wird an dem, was von Gott gesandte Propheten vor ihm sagten, nicht vorbeigehen können. Er wird jedes Wort Gottes, das je ausgesprochen wurde, in Betracht ziehen müssen, um sicher zu sein, dass das, was er sagt, mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Menschen, die nur sagen, mir hat Gott geoffenbart und der Geist drängt mich und so weiter, die aber ihren Finger nicht auf Gottes Wort legen können, müssen sich heute sagen lassen, welch ein Geist drängt, das steht so lange offen, bis ein Mann Gottes seinen Finger auf das Wort Gottes legen kann und sagen, hier steht's geschrieben und also erfüllt es sich. Viele werden gedrungen und sie stellen den Anspruch, vom Geiste geleitet zu sein. Der Geist Gottes leitet in das Wort Gottes hinein. Wir haben es doch insbesondere bei den 400 Propheten gesehen, die zur Zeit Ahabs weissagten. Und sie weissagten so einmütig, dass nach außen hin alles stimmte. Und dann sagte der eine Mann, Josaphat, ist nicht noch ein Prophet hier? Und dieser eine Prophet hat sich an das erinnern können, was Gott durch den Mund Elias gesagt hatte. Und genauso hat er in Übereinstimmung des Wortes, das vor ihm durch den Geist Gottes, durch den Mund Elias ergangen war, ebenfalls gesprochen. Es war eine Übereinstimmung. Ich glaube, es ist in Jeremia im 25. Kapitel, da hatte der Herr durch diesen Propheten angekündigt, wie lange die Zeit sein sollte. Und dann, als die Erfüllung oder die Zeit fast um war, hat dieser Mann Gottes nachgelesen, um sich zu informieren. In Jeremia 25 steht in Vers 12, wenn aber die 70 Jahre um sind, dann will ich auch am König von Babylon und an jenem Volk, so lautet der Ausspruch des Herrn, das Strafgericht wegen ihrer Verschuldung vollziehen, auch am Lande der Chaldäer, und will es auf ewig zu Wüsteneien machen. Es waren 70 Jahre bestimmt, und ihr könnt es alle nachlesen, wie unter Zerubabel und den Männern Gottes damals das Volk Gottes zurückkehrte, als die von Gott bestimmte Zeit um war. Wir können in diesen Tagen nichts anderes tun, als sie damals taten. in der Heiligen Schrift forschen und erkennen, welche Worte als Weissagung, als Prophetie von heilsgeschichtlicher Bedeutung für unsere Zeit gegeben wurden, um uns daran zu orientieren, nicht nur darüber zu sprechen, sondern eine klare Weisung, ein klares Verständnis über das zu bekommen, was Gott verheißen hat. Als unser Herr damals predigte, hat er sich auch immer wieder auf die Worte der Propheten berufen. Er hat es in Lukas im 4. Kapitel getan. Da berief er sich auf den Propheten Jesaja, auf das 61. Kapitel. Ihr könnt es alle nachlesen, ohne dass ich es hier nachlesen werde. Lukas Kapitel 4, 17 bis 21. Dann in Matthäus hat er dann vom Propheten Daniel gesprochen. Matthäus 24, Vers 15 steht. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, der vom Propheten Daniel angesagt worden ist, an heiliger Stätte stehen seht, der Leser merke auf. Was war's? Unser Herr nahm das Wort der Propheten. Er hatte sie ja inspiriert. Durch seinen Geist hatten sie ausgesprochen, was in seinem Plan enthalten war. Er nahm diese Worte, zitierte sie und er gibt dann die Mahnung, der Leser merke auf. Wenn die Zeit der Erfüllung dessen kommt, was Gott durch den Mund seiner Knechte gesprochen hat, dann wird es Zeit, dass die Leser aufmerken sollen. Was haben wir in der Offenbarung nachgelesen? Selig ist, der da hört und die da lesen die Worte der Weissagung dieses Buches und das bewahren, was darinnen geschrieben steht. Es gibt Menschen, die sind von Gott dazu bestimmt, zu lesen. Aber dann gibt es solche, die zunächst nicht verstehen. Ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 8, 29 bis 31. Da las der Kämmerer aus dem Propheten Jesaja 53 und Philippus fragt ihn, verstehst du, was du liesest? Er sagt, wie soll ich's verstehen, wenn mich niemand dazu anleitet? Von wem redet hier der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Lasst mich das aussprechen. Kein Prophet hat von sich selber gesprochen. Alle Propheten haben von Gott ausgeredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Und wir können ihr Wort als Gottes Wort unbesehen annehmen, weil wir wissen, dass es stimmt. In Apostelgeschichte 15, Vers 14 und 15 hat wiederum ein Mann Gottes geklärt und hat sich auf das berufen, was die Propheten vorher gesagt haben. Eigentlich ist das ja die Beweisführung in der Heiligen Schrift von Anfang an. Hier lesen wir Apostelgeschichte 15, Vers 15. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Für mich hat das eine außergewöhnliche Bedeutung, dass wir in dieser Zeit die Worte der Propheten und der Apostel einordnen können, harmonisch zusammenfügen dürfen unter der Leitung desselben Heiligen Geistes, der damals auf ihnen ruhte, ob im Alten oder Neuen Testament, ob Propheten, ob Apostel. Alles, was von Gott kommt, wird immer harmonisch miteinander übereinstimmen, denn derselbe Geist führt in dieselbe Wahrheit hinein und dann geht in Erfüllung, was in Epheser 2 wohl in den letzten Versen geschrieben steht, auferbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber der Eckstein ist. Wir, die wir in diesen Tagen leben und die Stunde der göttlichen Heimsuchung erkannt haben, freuen uns mit tiefer und inniger Freude darüber, dass Gott uns Einsicht verliehen, Verständnis geschenkt und trotzdem bei aller Offenbarung seines Wortes und seines Willens nüchtern und klar in seinem Worte erhalten hat und damit in seiner Gnade und in seiner Liebe, und das wird er bis ans Ende tun. Wer aber diese Beweisführung in der Heiligen Schrift nicht erkennt, dass Petrus, dass Paulus, dass alle Männer Gottes sich immer wieder auf das Wort berufen haben, in dem, was sie neutestamentlich darzulegen hatten. Solche Menschen, die den Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament nicht erkennen und sehen, werden es schwer haben, die Stunde der göttlichen Heimsuchung jetzt zu erkennen und die für diese Zeit gegebenen Verheißungen biblisch einzuordnen. Ich denke jetzt an Matthäus Kapitel 17, ein sehr klarer Ausspruch, den wir alle kennen und trotzdem für manche immerhin noch ein Stolperstein, weil sie es nicht durch den Geist, sondern mit dem Buchstaben zu erklären versuchen. Wem es aber durch den Geist geoffenbart wird, braucht den Buchstaben nicht mehr zu erklären. Er hat die Offenbarung des Wortes. Matthäus 17, Vers 11 steht, er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Wenn ihr die Parallele dazu ziehen wollt, es sind die letzten beiden Verse im Propheten Malachi, auf die hier Bezug genommen wird und nicht auf Malachi 3, Vers 1. Aber die Prophetie ist manchmal so eng miteinander verbunden, dass man wahrlich ein Adlerauge haben muss, ja gesalbte Augen haben muss, um göttlich zu sehen und göttlich zu erkennen. Er gab ihnen zur Antwort. Sie fragten ja vorher, vielleicht lese ich Vers 10 auch, da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Wie viele sind davon überzeugt, dass dieses Wort in der Zukunftsform gehalten ist? In diesem Vers sprach der Herr Jesus nicht von dem, was schon war. Das kommt im nächsten Vers. Hier hat er auf den Leuchter gestellt, dass Elia allerdings kommt und alles wieder in den rechten Stand bringen wird. Hätte er mit diesem Vers Johannes gemeint, dann hätte er es in die Vergangenheit setzen müssen. Er tat's mit dem nächsten Vers. Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Ebenso wird es auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Hier sind zwei ganz klare Aussprüche. Der eine bezog sich auf die Zukunft, dass Elia kommen würde. Der andere bezog sich auf den Dienst Johannes des Täufers, der schon getan war zu dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus dieses Wort ausgesprochen hat. Und ich möchte euch das deutlich zeigen, dass ohne jeglichen Zweifel der Glaube in uns aufgerichtet und aufgebaut wird an Gottes Wort selbst. Denn Himmel und Erde werden vergehen, Gottes Wort aber nicht. Im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, wurde dieser Wegbereiter gefragt, ob er denn Elia ist. Wir wollen hören, was er dazu sagte. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 21. Sie fragten ihn weiter, was denn, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Hat Johannes die Wahrheit gesagt? Amen. Natürlich hat er die Wahrheit gesagt. Er wusste, der Elia kommt vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Johannes trat auf vor dem Tag des Heils, vor dem Tag der Gnade, doch nicht vor dem Tag des Gerichtes, vor dem Tag des Zornes. Und es sind schon fast 2000 Jahre vergangen und der Tag des Herrn ist noch nicht gewesen. Deshalb, als er gefragt wurde, bist du Elia? Darauf sagt er, nein, ich bin es nicht. Wer war er? Er war der Mann Gottes, der im Geiste und in der Kraft des Elia aufgetreten ist, um dem Herrn den Weg zu bahnen. Er hat's auch getan. In Matthäus Kapitel 11 gibt uns der Herr selber diese klärende Antwort. Und das ist das Schöne. O, mein Herz jubelt und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Herrn, dass wir nichts brechen und biegen müssen, sondern harmonisch zusammenfügen können unter der Leitung des Heiligen Geistes. Amen. Matthäus Kapitel 11, Vers 10. Hier ist die Rede von Johannes dem Täufer und wir lesen wie folgt. Denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten oder meinen Engel vor dir her, der dir den Weg vor dir her bereiten soll. Wo steht dieses Wort? In Malachi 3, Vers 1. Stimmt's oder nicht? Amen. So hat es der Herr hier bestätigt. Welch eine Gnade, dass wir heute das prophetische Wort haben, die Evangelien haben, die Briefe haben, Altes Testament und Neues Testament haben und dass wir es in einer göttlichen Harmonie, geoffenbart durch den Heiligen Geist, dargereicht bekommen haben, als ein lebendiges Wort, ohne Widerspruch, harmonisch in sich selbst. Dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Glaubt ihr dem Herrn? Amen. Auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Lest es nach in Malachi, im 3. Kapitel, im 1. Vers steht es ganz deutlich geschrieben. Wisset wohl, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir her bahne und unversehens wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr herbeiwünscht, und der Bundesengel, nach dem ihr Verlangen tragt, kommt unfehlbar. So spricht der Herr, der Herrscher. Wir haben es mit dem So spricht der Herr zu tun. Johannes war der Vorläufer, der Wegbereiter beim ersten Kommen Christi. Aber die Verheißung, dass der Prophet vor dem großen und schrecklichen Tag kommen würde, blieb unerfüllt. Verglichen mit dem Propheten Elia, was tat Elia? Er baute den Altar des Herrn wieder auf. Er nahm die 12 Steine entsprechend der 12 Stämme Israels. Erst danach konnte das Opfer auf den Altar gelegt werden. Was musste der Prophet tun, den Gott jetzt vor der zweiten Wiederkunft des Herrn senden musste? Die Lehre der 12 Apostel, die reine Lehre, mit der die neutestamentliche Gemeinde gekrönt ist. Und sollte jemand Offenbarung 12 bis jetzt noch nicht verstanden haben, so lasst es euch heute sagen. Johannes sah ein Weib, das eine Krone mit 12 Sternen hatte. Weib bedeutet Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde ist gekrönt mit der Lehre der 12 Apostel. Daher sind ja die 12 Erzväter und die Namen der 12 Apostel noch auf den Säulen und auf den Eingängen des neuen Jerusalem geschrieben worden, gemäß Offenbarung 21. Bei Gott muss ja alles zusammenpassen, wie wir schon sagten, ob Altes oder Neues Testament. Hier gab der Herr die Antwort: Nicht du und ich brauchen sie zu geben, wir brauchen sie nur zu glauben, von Herzen glauben, keinen inneren Widerspruch mehr zu haben, und dann offenbart uns Gott sein Wort und seinen Willen. In Markus, im ersten Kapitel, werden die beiden Bibelstellen, die auf Johannes Bezug nahmen, ganz deutlich ausgesprochen. Markus Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Hier werden beide Bibelstellen ausgeschrieben und ausgesprochen. Sowohl Malachi 3, Vers 1, als auch Jesaja 40, Vers 3. Ihr könnt sie ja im Stillen nachlesen, während ihr zuhört. Hier haben wir das Zeugnis der Männer Gottes, das Zeugnis Jesu Christi. Hier haben Männer gesprochen und geschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes, haben dargelegt, was schon erfüllt war, haben in Aussicht gestellt, was noch erfüllt werden muss. Und wir dürfen aus Gnaden in diesen Tagen leben, in denen sich das alles erfüllt. Petrus hat in seiner Predigt in Apostelgeschichte 3 am deutlichsten darauf hingewiesen, wie es später hin und wieder auch noch geschah. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 20 und 21. Auf dass Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Warum heben wir diese Bibelstellen mit einem solchen Nachdruck hervor? Weil sie für uns bestimmt sind, weil sie in dieser Zeit zur Erfüllung gelangen. Jesus kann doch nicht eher wiederkommen nach diesem Wort, bis alles wieder in den rechten Stand gebracht wurde, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Viele warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, erkennen aber nicht an, dass Gott einen Plan hat, dass er seine Knechte und Propheten früh und spät sandte. Und natürlich kann man auch dort die Heilige Schrift aus dem Zusammenhang nehmen und sich auf Hebräer 1 berufen, denn dort steht geschrieben, dass Gott vor Zeiten auf mannigfaltige Weise geredet hat durch die Propheten, aber Sohne, ja, das ist wahr, im Sohne hat er nicht nur geredet, im Sohne gab er die Antwort. Aber der Sohn, der sich eine Gemeinde erkauft hat, der hat in diese Gemeinde gesetzt Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten. Merkt ihr, wie wichtig es ist, die Heilige Schrift mit dem Verstande Gottes zu lesen, dass man wirklich von Gott geleitet wird. Sonst ist man sehr schnell in sich selber klug, hat alle Argumente und Schriftstellen zur Hand, nur nicht die, die man im Herzen brauchte, um an der Erfüllung dessen teilzuhaben, was Gott jetzt tut. Auch das sollte vielleicht deutlich gemacht werden. Menschen, die Argumente aus dem Worte suchen und für sich finden, sie schneiden sich selber durch ihre eigene Argumentation vom Wort der göttlichen Verheißung ab und haben deshalb keine Erfüllung an dem, was Gott tut. Menschen, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie nehmen die Heilige Schrift, sie lesen, sie durchforschen, sie lassen sich vom Geiste Gottes leiten. Hier steht ja auch in der Apostelgeschichte wiederholt, dass Gott Propheten hatte. In Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 27 steht, in dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien hinab. Dann steht in Kapitel 13, Vers 1, in Antiochia wirkten damals in der dortigen Gemeinde folgende Propheten und Lehrer. Gott hat sie doch in die Gemeinde gesetzt, nicht um eine selbst erdichtete Weissagung zu bringen, sondern das prophetische Wort auf den Leuchter zu stellen. Und darin besteht der große Unterschied zwischen der Gabe der Weissagung und dem Amt eines Propheten. Ein Prophet ist von Gott in die Gemeinde gesetzt worden, nicht nur um eine Weissagung zu bringen, sondern den prophetischen Teil der Heilsgeschichte der Gemeinde darzulegen. Und ein solcher Mann Gottes war Bruder Branham. Welch eine göttliche Bestätigung. Wer will es leugnen? Wer will es unwahr machen? Millionen sind Zeugen dessen geworden, was Gott in dieser Generation getan hat. Aber genauso müssen wir ehrlichkeitshalber sagen, dass diese Millionen, wie zur Zeit des Herrn, die vielen Tausende, ihm folgten, weil es da Brote gab, die vermehrt wurden, weil er Kranke geheilt hat. Aber als das Wort erging, dann folgten sie ihm nicht mehr. Wie viele gibt es heute, die das sagen, Bruder Branham war ein Mann Gottes, unvergleichbar mit allen anderen. Aber zum Schluss in den letzten Jahren, so hört man's aus dem Munde der weltbekannten Evangelisten und Männer, in den letzten Jahren ist er dann nicht mehr so gewesen wie vorher. Was konnte er dafür, dass seit 63 damals eine neue Phase begann, dass die Siegel geöffnet wurden, dass geheime Dinge ans Licht kamen, ja, dass er selbst überrascht war und in einer Predigt sagte, bis vor einigen Tagen habe ich das selber nicht gewusst. Auch für ihn gab es Überraschungen, für ihn gab es Neues, für ihn gab es Unbekanntes. Er war nicht ein Mann, der alles wusste. Er wusste nur so viel, wie Gott ihm jeweils offenbarte. Und wir sind so dankbar, dass wir es im Reiche Gottes nicht mit Alleswisser, Dankeschön, oder auch mit Besserwisser zu tun haben, sondern mit Männern Gottes, die so darreichen, wie es ihnen zuteil geworden ist. Und wir, die wir den geistlichen Fortschritt, den geistlichen Aufbau miterlebt haben, wir können das sehr gut mit nachvollziehen und verfolgen, wie der Geist Gottes geführt und geleitet, wie die Wahrheit immer mehr zum Vorschein kam. Wer weiß heute von dem, was Gott getan hat? Eine ganz kleine Schar. Und gerade dieser kleine Überrest wird es wohl sein, den Gott dazu bestimmt hat, sich noch einmal zu verherrlichen. Denn bei Gott ist es gleich, ob Menschen wenige sind, ob sie viel sind, schwach oder stark. So haben wir es hier vor einigen Tagen noch aus dem Worte Gottes gelesen. Die Hilfe kommt doch von unserem Gott. Amen. Und der Herr vermag aus wenig sehr viel zu machen. Und je geringer wir uns vorkommen, je unbrauchbarer wir uns ansehen, umso brauchbarer können wir in seinen Händen werden. Ein Mensch, der von sich überzeugt ist, dass Gott ihn mächtig gebrauchen kann, soll sich heute sagen lassen, dass er absolut ungeeignet ist, Gott einen Dienst zu tun. Nur ein Mensch, der aus tiefster Überzeugung sagen kann, mein Gott, ich bin unbrauchbar, ich bin ungeschickt, mich kannst du gar nicht verwenden. Ein solcher Mensch, der das mit aufrichtigem Herzen sagen kann, vor Gott und nicht nur vor den Menschen, der mag nahegerückt sein, vom Herrn gerufen zu werden. Wer alles selber kann und sich dünkt, es tun zu können, der ist noch nicht auf der Liste, bei Gott eingesetzt zu werden. Zurück zu dem Gedanken, den wir hier verfolgen heute Vormittag. Gott sendet ein Wort, um uns gesund zu machen. Gott sendet seine Knechte und Propheten früh und spät. Das Wort soll nicht im Sande verlaufen. Es soll in die Herzen fallen, aber die Herzen sollen nicht mit den drei Dingen, die dort in Matthäus 13 erwähnt werden, erstickt, dass das Wort nicht erstickt werde, sondern dass es Frucht bringe, hervorkomme, damit es bestätigt wird, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und darauf warten wir ja in diesen Tagen. Wir warten auf keine neue Botschaft, auf keinen neuen Botschafter, auf keine neue Deutung, auf keine neue Offenbarung. Wir warten nur auf eins, dass Gott all die Worte, all die Dinge, die uns schon gegeben worden sind, harmonisch zusammenfügt, uns mit in seinen Plan hineinfügt, als seinen Leib, wie wir es gestern Abend auch zu sagen versucht haben, aufgrund des Wortes aus dem Alten Testament, dass die Erstlingsgarbe vor dem Herrn gewoben wurde, dass die einzelnen Halme nicht für sich blieben, sondern ineinander und miteinander verbunden worden sind. Dasselbe will Gott jetzt tun. Eine Gemeinde, die nicht einer hier hinzieht und einer dorthin zieht. Einer läuft der Sache nach, einer läuft jener nach. Einer sagt, hier ist Christus, einer sagt, dort ist er. Nein, nein. Sondern eine Gemeinde, die von Herzen sagen kann, Christus ist das Wort. Er ist nicht hier, er ist nicht dort zu finden. Er ist und bleibt in seinem Worte. Und Menschen, die in ihm sind, bleiben in seinem Worte. Nach dem, was er selber in Johannes 15 sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist doch die Hauptsache, um die es in diesen Tagen geht. Gott hat eine herrliche Botschaft gesandt. Für manche mag es ein wenig verwirrt scheinen, aber lasst mich auch das deutlich aussprechen. Wenn irgendwo Verwirrung und Unklarheit ist, dann kommt das nicht von Gott und nicht aus dem Worte und nicht durch den Geist Gottes. Dann kommt es durch Menschen, die unbefugt in die Sache Gottes eingreifen, die Gott einen Dienst tun wollen, ohne dazu von Gott verordnet worden zu sein. Und dann kommt das hin und her. Seid einmal ganz ehrlich, hat es in all den Jahren, die wir hinter uns haben, das hin und her und das Durcheinander gegeben, wie es jetzt offenbar geworden ist? Nein, solange Menschen die Predigten lasen und die Heilige Schrift durchforschten, waren wir ein Herz und eine Seele. Der Geist Gottes ruhte auf uns. Wir freuten uns über die Rettung, über das Heil, über das Wort, waren dankbar füreinander. Dann, als die Auslegungen kamen, als die Deutungen sich bahnbrachen, was geschah. Es war eine Zerrei, ein Zerrissensein, wie es vorher unbekannt war auf Erden. Alle sind für sich überzeugt in dem Zustand gegeneinander, mit Hass erfüllt, den Entrückungsglauben zu haben. So geht's bei Gott nicht. Bei aller Liebe und allem Wohlwollen, so geht es bei Gott nicht. Erstmal steht geschrieben, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Das ist in der Bergpredigt. Daran wird Gott nicht vorbeigehen können. Und dann gibt es noch eine Anzahl Bibelstellen, die auch eingeordnet werden müssen. Und nicht jeder kann tun, was er tun möchte. Nein, wir wollen Gott wirken lassen. Wir wollen Gott tun lassen, was er sich vorgenommen hat, sagte nicht Bruder Brenham so klar und deutlich. Die Zeit wird kommen, dass der Weizen in der Gegenwart Gottes zur vollen Reife kommt. Was kann ich aus dem Weizen noch mehr tun? Weizen bleibt Weizen. Eingesammelt wird er in die himmlischen Scheuer erst mit der Ernte. Und nicht schon ich sammle hinein, sondern wenn der Zeitpunkt kommt, wird es auf Geheiß Gottes geschehen. Wenn wir unseren Herrn als das in die Erde gefallene Weizenkorn betrachten, dann wissen wir, was er sagte, nämlich, wenn ich nicht sterbe, bleibe ich allein, oder das Weizenkorn bleibt allein. Wenn es aber gestorben ist, wird es viel Frucht hervorbringen. Wir sind die Frucht. Er ist das Weizenkorn. Wir sind das Weizenfeld. Glaubt ihr das? Amen. Hundertprozentig. Denn das sind die Parallelen. Er der Sohn Gottes, wir die Söhne und Töchter Gottes. Er der Erstling, wir die Erstlinge. Er der König, wir die Könige. Er der Priester, wir ein Volk von Priestern. Alles ist er um unseren Willen geworden, damit wir durch ihn alles werden können. Weizen ist ewig Weizen gewesen und wird nie etwas anderes sein. Und um den Weizen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Er wird zur rechten Zeit in die himmlischen Scheuer eingebracht werden. Aber bei Gott muss alles seine Stunde haben. Nicht wie wir und wann wir es wollen, sondern wie der Herr damals sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn sie aber da ist, dann ist sie da. Amen. Und dann merken wir es. Dann wird Wasser zu Wein. Ja, dann geschehen Wunder und Zeichen. Dann erfüllt sich Gottes Wort. Ich meine, wir haben den Glauben aus dem Worte Gottes gewonnen. Wie damals bei dem ersten Kommen Christi schon eine Braut bereitet wurde und Johannes sagen konnte, der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut und diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Und er sagte, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams, er steht dabei und hört den Jubelruf der Braut. Wir können das mit Gottes Hilfe unterscheiden. Auch die größten Männer Gottes waren nur Freunde Gottes. Wie geschrieben, Jesus selbst sagt es, ihr seid nicht mehr Knechte, denn ein Knecht hat kein Einsinn in das Tun seines Herrn. Ihr seid meine Freunde und deshalb habe ich euch alles gesagt. Gott, der Herr, nannte Abraham seinen Freund und offenbarte ihm alles. Natürlich war er Prophet, aber er war auch Freund Gottes. Ach, dass wir doch alles werden könnten. Söhne Gottes, Töchter Gottes, Freunde Gottes, ein Volk von Königen, ein Volk von Priestern, Menschen, die mit Gott weitergehen. Ich sage noch einmal zum Schluss, weil ich daran erinnert werde, es mag mich ja auch betreffen, dass wir aus den drei Situationen, die in Matthäus 13 erwähnt werden, wo das Wort Gottes zwar ausgesät wurde, aber nicht hervorkommen kann, nicht Frucht tragen kann, nicht zur Entfaltung, zur Bestätigung kommen kann, dass uns Gott Gnade schenkt. Aus diesen Bereichen herausgenommen zu werden und so richtig schön unter der Sonne der Gerechtigkeit in einem reinen Herzensboden sein Wort aufzunehmen als göttlichen Samen, auf den dann der Regen Gottes, der Heilige Geist fallen kann, um das Wort in uns lebendig zu machen und dann zur Reife zu bringen, zur Entfaltung und zur Bestätigung, bis wir die letzten Verheißungen erfüllt sehen werden. Gott ist treu. Er hat es zugesagt. Er wird es auch tun. Halleluja. Seinem wunderbaren und seinem herrlichen Namen möge es uns heute gelingen, uns durch alles Gestrüpp der Widerwärtigkeiten, durch alles, was uns bis jetzt gehindert hat, ein Wachstum zu haben, wie Gott es gerne haben möchte, dass wir uns irgendwie mit Gottes Hilfe aus dieser Umgebung befreien können, frei vor Gott aufschauen können und wissen, er, der mit uns geredet, er, der das Wort in uns hineingelegt hat, wird mit uns sein, dass wir all das beiseite tun können, was das Wort bis jetzt erstickt hat. Denn seid ehrlich, das Wort haben wir aufgenommen, stimmt's? Amen. Aber genauso müssen wir zugeben, es ist noch nicht zur Entfaltung gekommen. Und ich hoffe, dass wir heute Nachmittag darlegen können, wie es zur Entfaltung kommen wird durch die Gnade Gottes. Unser Herr ist treu. Ihm wollen wir jetzt unseren schuldigen Dank von Herzen darbringen. In Jesu Namen. Amen.